Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag oder an diesem Wochenende im November mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut. Ihr seid an einem wohligen, kuscheligen und warmen Ort und genießt die letzten Wochen, muss man ja mittlerweile sagen, des Jahres 2024. Am vergangenen Sonntag war, wie jedes Jahr, zwei Wochen vor dem ersten Advent, Volkstrauertag. Ein sogenannter stiller Feiertag oder auch ein Gedenktag. Offiziell bietet er Raum für Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Aber viele Menschen nutzen diesen Sonntag, um sich besonders an die zu erinnern, die nicht mehr bei ihnen sind. Eltern, Großeltern, Partner oder auch die eigenen Kinder. Trauer dürfte eines der Gefühle sein, vor dem wir Menschen uns am allermeisten fürchten. Ein unendliches Gefühl voller Schwere und Dunkelheit, das einen verschlucken kann und das manche Menschen ihr Leben lang nicht überwinden können. Und ein Gefühl, das auch meiner Gesprächspartnerin in dieser Folge sehr vertraut ist. Mit 30 Jahren verliert sie völlig unerwartet und quasi über Nacht ihren Ehemann und muss sich als junge Witwe und alleinerziehende Mutter im Leben zurechtfinden. Heute, 16 Jahre später, unterstützt sie selbst Menschen in ihren Trauerprozessen, schenkt ihnen mit viel Einfühlungsvermögen wertvolle Impulse und Inspirationen, um Schritt für Schritt wieder zurückzufinden ins Leben. Ihre persönlichen Erfahrungen teilt sie in ihrem aktuellen Buch Zurück ins Leben finden, die Botschaft der Trauer annehmen und wieder Lebensfreude spüren. Sie ist Coachin, sie ist Autorin und ich freue mich ganz besonders auf die nächste Stunde mit Sandra Stelzner-Mürköster. Hallo liebe Sandra.
Hallo liebe Kati. Vielen Dank, dass ich heute hier kommen durfte und ein bisschen erzähle und ein bisschen ja in das Thema Trauer mit dir eintauchen darf. Und wenn ich das gleich zu Beginn sagen darf, Trauer ist kein Gefühl für mich, sondern wirklich ein Zustand, der sich auf Körper, Geist und seelischer Ebene einfach zeigt. Und was mir direkt dazu gekommen ist, ist, dass wir Menschen ja gerne negative Gefühle in dem Sinne wegmachen möchten. Da es aber ein Seinszustand ist, ist das nicht so einfach. Und der erste Schritt, mit der Trauer wirklich leben zu lernen, ist, sich ihr anzunähern und das anzunehmen, was einfach ist. Und dieses Gefühl ist einfach, ja, verbunden mit, dieser Zustand ist verbunden mit Ängsten, die ich immer wieder kenne, die ich auch wahrnehme bei den Menschen, die mir begegnen, mit Wut über das Schicksal, was ja oft einem zuteil wird. Und diese negativen Emotionen schlagen sich ja einfach auf das Körpersystem nieder, sodass wir in uns aufgerufen werden, uns wirklich komplett neu auszurichten. Und das ganze Sein schreit nach dieser Neuausrichtung. Und das ist einfach, manchmal finde ich da auch keine schönen Worte für, es ist manchmal einfach unglaublich schwer. Und ja, das ist Trauer. Trauer ist ein Zustand, der uns wirklich auffordert, uns neu auszurichten.
Es ist total schön, dass du das gleich zu Beginn sagst, weil ich habe lange darauf rumgedacht, als ich die Anmoderation formuliert habe für unser Gespräch und hatte auch ein Störgeräusch im Hintergrund und dachte, aber ist Trauer wirklich ein Gefühl? Und der Begriff Zustand fiel mir aber nicht ein. Und deswegen würde ich dir zu 100% an der Stelle recht geben wollen. Es ist ein Zustand, weil es ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist ja ein Sammelsurium an Emotionen, die uns da niederstrecken.
Es ist ein extrem transformativer Prozess und Transformation erkläre ich immer als einen Zustand, der nicht mehr umkehrbar ist. Also es tritt ein Ereignis in dein Leben und das ist vergleichbar auch mit der Geburt vielleicht von den eigenen Kindern. Ja, es ist einfach ein komplett neuer Seinszustand und auch eine Rolle, in die man sich einfinden muss. Und daraus ergeben sich immer wieder die Fragen, wer bin ich eigentlich? Was ist hier mein Auftrag im Leben und welcher Sinn macht jetzt mein Leben überhaupt noch? Wenn ein Mensch fehlt, der einem einfach so nah war und der viele Bereiche im Leben ausgefüllt hat. Der Titel meines Buches, auch die Botschaft der Trauer annehmen, der gliedert sich gleich an diesen Gedanken an, weil es ja einfach darum geht, herauszufinden, auch welche Rolle, welchen Stellenwert hatte der Verstorbene in meinem Leben? Welche Defizite hat er vielleicht auch in mir ausgeglichen? Gerade in Partnerschaften übernimmt man ja gerne Dinge für den anderen, die man nicht so gerne tut, die man nicht so gerne macht. Oder der andere Partner sieht beispielsweise, wenn Entscheidungen ansteht, oder kann den Partner lesen, ihn dabei unterstützen. Und dann kommt diese ganz krasse, wirklich krasse Aufgabe, dass man lernen muss, das irgendwie alleine wieder zu füllen. Und dieses Gefühl, dass ein Teil von einem selbst mitgestorben ist, lässt sich auch auf diesen Zustand beschreiben, nämlich das körperlich, seelische und geistige Ebene, dass da einfach auch Teile im Gehirn wieder umprogrammiert werden müssen. Mhm. So erkläre ich das immer wieder. Weil einfach auch bestimmte Strukturen so aufeinander abgestimmt sind mit dem Verstorbenen, dass hier eine nonverbale Kommunikation stattfindet. Mhm. Und dieser Spiegel des anderen in den verschiedenen Rollen, die wir im Leben einnehmen, der fehlt einfach in diesem Moment. Und das bedingt auch dieses Gefühl häufig der Orientierungslosigkeit. Und das ist ein Gefühl. Mhm. Und so meine ich einfach, diesen Zustand zu beschreiben, weil er sich auf alle Ebenen des Lebens so ausstrahlt und einfach dort präsent ist. Und das ist, ich fand und finde es immer wieder, auch in der Zusammenarbeit mit den Menschen, die zu mir kommen, die Hilfe suchen, dass es einer der größten Herausforderungen ist, die uns das Leben stellt, damit klarzukommen, ja.
Ich glaube, dass dieser Begriff Trauer, in deinem Fall hast du einen geliebten Menschen für immer verloren. Wir tauchen vielleicht ein bisschen gleich mal ein in deine Vergangenheit, in deine Geschichte, die du ja auch im Buch sehr ausführlich erzählst. Ich würde aber, wenn das okay ist für dich, diesen Begriff Trauer heute noch weitermachen, weil Trauer natürlich auch Menschen betrifft, die zum Beispiel eine Beziehung verlieren. Absolut. Oder eine Freundschaft verlieren, auch ein Haustier verlieren. Also ich weiß noch, was es für mich bedeutet hat, meinen Hund einschläfern lassen zu müssen, nach 10 gemeinsamen Lebensjahren, 24/7, die man da mit diesem Tier zusammen ist. Ja, du hast schon über das Gehirn gesprochen. Und es betrifft natürlich auch Beziehungen, die zu Ende gehen. Also Trauer ist ein Zustand in unserem Leben, um den wir alle safe nie drumherum kommen werden. Egal an welchem Zeitpunkt.
Also mich berührt es gerade sehr, wie du das sagst, weil das ist definitiv der Fall. Und mich erstaunt es immer, dass Trauer ein so absolutes Tabuthema ist, weil kein Mensch kommt drum herum und jeder wird es erleben. Und diese Verlusterfahrungen, die du hier gerade erwähnst, die sind absolut auch ein Seinszustand, der einfach dem Thema Trauer zuzuordnen ist. Und das kann auch sein, also einfach, wie ich es eben beschrieben habe, es ist ein transformativer Prozess, der nicht mehr umkehrbar ist. Und das kann auch sein, dass sich plötzlich einfach der Partner trennt und weg ist. Ja, das kann ja auch sein. Es sind immer wieder Übergänge und Abschnitte im Leben, die natürlich von der Tiefe her unterschiedlich sein mögen. Aber wir Menschen neigen ja auch dazu, diese Seinszustände zu bewerten. Und ich würde mir nie erlauben, dass ich dir jetzt sage, keine Ahnung, du hast jetzt gerade dich von deinem Auto getrennt und spürst auch einfach diesen Verlust und musst es irgendwie verarbeiten, dass ich das jetzt bewerte und dir sage, dir steht es nicht zu, in dem Moment darum zu trauern. Mhm. Es ist einfach eine ganz, ganz eigene individuelle Schwingung, die man in sich spürt und die einen dazu auffordert, tiefer zu schauen und das eigene Leben zu reflektieren. Und das bringt auch Trauer mit sich in diesen Momenten.
Mhm. Über die Bewertung und über die Rolle auch von anderen, auch über die Erwartungen von anderen, die vielleicht ganz unbewusst an den Trauernden oder an die Trauernde gestellt werden, da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Das finde ich nämlich auch einen super, super wichtigen Punkt. Und wir möchten euch ja in dieser Folge ganz viel Wertvolles mitgeben. Ja. Nicht nur für euren eigenen Prozess, sondern auch in der Begleitung von Betroffenen. Wenn du magst, würde ich gerne eine kleine Zeitreise mit dir machen. Wir haben ja fast einen Jahrestag, denn es war der 28. November 2007, der dein Leben für immer verändert hat. Absolut. Also einen sehr tiefen Einschnitt in dein Leben gebracht hat, mit dem du zurechtkommen musstest und der dich heute hierher geführt hat.
Das stimmt.
Und auf die andere Seite sozusagen und dir jetzt wiederum die Kraft gibt, vielen anderen Menschen zu helfen. Was passierte am 28. November 2007?
Ich war, wie du schon zu Beginn gesagt hast, gerade mal 30 Jahre alt. Unser Sohn war zu dem Zeitpunkt 6 Monate alt. Und es hat eigentlich 2 Tage vorher begonnen. Mein Mann ging zum Joggen und ich habe auf ihn gewartet mit unserem Sohn, mit dem Mittagessen, und habe mich gewundert, dass er nicht nach Hause kam. Und irgendwann wurde ich wütend und habe gedacht, ja Mensch, also warum gehst du denn heute so lange laufen? Du hast gleich noch Termine, wie kriegen wir das alles hin? Kurze Zeit später klingelte eine Nachbarin bei mir und sagte, nicht unweit von uns hätte man einen Jogger in der Straße leblos gefunden und die ganze Straße wäre abgesperrt. Und dann sagte ich, ja, der Olaf, ich warte auf ihn, ich weiß nicht, der ist zum Joggen. Und in dem Moment fing sie das Brüllen an. Und ich werde in solchen Situationen einfach sehr, sehr ruhig.
Mhm. Kenne ich auch von mir.
Mhm. Und habe dann gesagt, bitte sei jetzt mal still, ich muss jetzt erstmal nachdenken. Ich muss jetzt einfach nachdenken. Er hatte natürlich keine Papiere dabei. Und ich bekam dann den Impuls, jetzt ruf bei der Polizei an, was ich auch getan habe. Und dann habe ich meinen Mann beschrieben. Und dann sagte er, ja, wir haben ihn wiederbelebt. Er hatte einen schweren Herzinfarkt, er liegt jetzt im Klinikum Wolfratshausen. Und ich möge doch bitte kommen. Und ich sagte dann, es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Ich habe hier einen Säugling, der macht gerade Mittagsschlaf. Und in dem Moment hörte ich den Beamten nur durch das Telefon seufzen. Und er sagte dann, oh Gott. Und viel mehr weiß ich danach nicht. Mhm. Unser Nachbar und einer meiner liebsten und engsten Freunde, vielleicht hört er das dann auch mal irgendwann, war bei der Kripo, bei der gleichen Dienststelle, und das haben sie dann kombiniert und ihnen halt Bescheid gegeben, und er kam dann kurze Zeit später. Und dann war auf einmal ein Riesentrubel, also unser Hausarzt wurde verständigt, der stand bei mir, und ich war wirklich überfordert mit dieser Situation. Schluss und endlich haben sie ihn dann verlegt in die Uniklinik nach München, und ich hatte erst abends die Möglichkeit, wirklich dorthin zu kommen. Und das Bild, was ich dann noch so in meinem Kopf habe, war einfach krass. Also mein Mann, mein starker, großer Mann, lag dort auf einem Eisbett gebettet, nur mit einem Lendenschutz. Und sie haben probiert, das Gehirn runterzukühlen, weil es halt schon so schwere Schäden genommen hat. Mhm. Er einfach schon zu lange leblos war. Der Zustand hat dann 2 Tage angehalten, und Mittwochmorgen an jenem 28. November bekam ich dann den Anruf aus der Klinik, dass ich bitte kommen möge. So, ich glaube gegen 5:30, 6 vielleicht, weil mein Mann sterben würde. Und ja, das war halt dann einfach so dieser endgültige Startschuss in ein neues Leben. Das sage ich jetzt so bewusst. Wir sind dann relativ schnell in die Klinik gefahren. Und das, was ich wusste, das war, dass er mein Okay brauchte, gehen zu können. Und ich habe ihm dann gesagt, ich verspreche dir, wir werden es schaffen und du kannst jetzt gehen. Kurze Zeit später, und das ist immer so, wenn ich davon spreche, das wird immer ein Teil von mir sein, der einfach ein großer Schmerz ist und eine große Trauer ist. Und kurze Zeit später konnte er aber ganz friedlich gehen in meinem Beisein. Und das sind trotzdem Bilder, wo ich mir bewusst drüber bin, das ist so ein tiefes Trauma, so ein tiefer Schmerz, die habe ich Gott sei Dank nicht mehr richtig präsent. Mhm. Aber mir war es ganz wichtig, diese Seelenbotschaft abzusenden. Es ist in Ordnung, gehe. Und es war mir auch bewusst, mein Mann hätte in diesem schwer behinderten Körper so nie leben wollen. Der war halt sportaffin, war selber Sportmarketingleiter, hat hier ganz viele Projekte in München auch großgezogen. Also ein sehr aktiver Mensch. Und von jetzt auf gleich, also an dem einen Wochenende war unser Leben noch so als Kleinfamilie, bilderbuchmäßig, und 3 Tage später war es so, als ob ich in einer Seifenblase sitze, der Unwirklichkeit, und irgendwo so eine Welt beobachte, die mir vollkommen fremd war. Weil alles,
die Realisation im Grunde genommen, ne?
Ja, das war so eine ganz verschobene Wahrnehmung und nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwie dazugehöre. Und das berichten mir die Menschen, die zu mir finden, auch immer wieder, weil diese Realität so krass ist, dass einfach auch ein Schutzmechanismus in uns geschieht, auch durch unser Gehirn, und wir erstmal ein Stück weit abschalten. Also, und das war auch so eine ganze Zeit lang.
Was eine großartige Funktion des Gehirns ist.
Genau.
Ja.
Aber das ist dieses Gefühl, habe ich immer so beschrieben, ich sitze in der Seifenblase der Unwirklichkeit und beobachte irgendwo, aber bin gar nicht mehr Teil vom Leben oder von dem Geschehen. Und ja, das war einfach heftig. Und ich stand dann vor einem Trümmerhaufen, vor den Scherben meines Lebens und wusste auch nicht, wie es überhaupt weitergehen kann oder was jetzt ansteht. Und dafür hat man auch in diesen ersten Augenblicken gar keinen Kopf. Also da geht es einfach ums blanke Überleben. Interessanterweise, ich habe mich dann ja viel, viel damit beschäftigt natürlich, so wie ich jetzt heute Menschen unterstütze, ist es ja so, dass einfach das Gehirn in dem Moment diese Schranken runterzieht, weil wenn wir den Schmerz in der Komplexität empfinden könnten und in der Tiefe, wie er wirklich da ist, würden unsere Organe aufhören zu arbeiten, weil uns das wirklich vernichten würde. Mhm. Und wir sind aufs Überleben programmiert. Wir sind hier einfach, um zu leben. Und so hat der Körper einfach eine gewisse Schutzfunktion, die dann hochgezogen wird. Und die sich dann aber einfach so anfühlt, dass man nicht mehr man selbst ist.
Und da sind wir voll in der Welt von Trauma.
Genau.
Also diese Dissoziation, dieses Abtrennen, Abspalten vom Ereignis, also sich selber im Grunde genommen neben sich stehen und sich selber dabei zuschauen in diesen hochfunktionellen Modalitäten, das ist ja die Essenz von Trauma. Und wie du gerade sagst, weil das ist so wichtig, auch mal zu verstehen, es ist eine Schutzfunktion.
Absolut. Und man macht zu, das System macht zu in dem Moment. Und da komme ich gleich auf einen Begriff, den ich auch immer wieder neu erkläre, auch in meiner Trauerarbeit den Menschen neu erkläre. Weil dieser Begriff des Loslassens, den ich auch in meinem Buch sehr ausführlich aufgreife, wird da völlig missverstanden. Wenn wir jetzt bleiben bei diesem Zustand, wo man so zumacht, in diesem traumatischen Zustand einfach, um zu überleben, nichts anderes, muss man in sich wieder einen Raum schaffen, wo man mehr vertrauen kann, wo man Liebe findet und wo dieses komplette Zusein wieder leicht gelockert wird. Mhm. Und das ist auch das, was ich immer mit Loslassen bezeichne. Und in dem Moment ist es natürlich so, dass man lernt, wieder mehr zu fühlen, um zu verarbeiten. Und dafür muss aber erst einmal, wie gesagt, ein Raum geschaffen werden, wo man wieder sich wohlfühlt. Also ganz, ganz einfach gesagt. Und wo man wieder spürt, dass man auch nicht diese Verkrampfung in sich loslassen kann. Und es sind seelische Themen. Ich finde das immer ganz nett, das muss ich jetzt erzählen. Also Menschen kommen dann zu mir und sagen dann, ja, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und dann sage ich,
wie werde ich es denn jetzt los?
Genau. Gib mir meinen Punkteplan. Also Punkt 1 bis 5 kann ich das abarbeiten und dann ist wieder alles gut. Und dann erinnere ich mich wirklich an mich selbst und ich war dann auch mit unserem Sohn, da war der knapp 3 Jahre alt, in einer psychosomatischen Klinik, weil ich vollkommen am Ende war.
Also 2,5 Jahre später, ne?
Genau, ich habe erstmal 3 Firmen aufgelöst, habe unsere Existenz gesichert, habe mich um alles gekümmert, nur nicht um mich selbst und dann hat es irgendwann Bums gemacht. Und dann saß ich vor dem Chefarzt und dann habe ich gesagt, also Elisabeth Kübler-Ross, es gibt die 5 Trauerstufen. Ich bin jetzt bei Stufe 4. Wie schaffe ich das denn mit der Wut? Ich schaffe das nicht so richtig. Und der ist fast vom Stuhl gefallen, vor lauter Lachen. Und hat gesagt, ich bin ein sehr analytischer Mensch. Ich habe das jetzt alles durchgearbeitet. Aber ich kriege das mit der Wut nicht hin. Also ich spüre das nicht.
Ist ja eigentlich Stufe 2, ne, nach Kübler-Ross.
Ja, aber ich habe gesagt, es gibt ja irgendwie diese 5 Stufen. Ich muss das ja jetzt irgendwie erleben. So.
Und lass mich die ganz kurz einmal für alle, die Stufen von Elisabeth Kübler-Ross nicht kennen, eine sehr bekannte Sterbeforscherin. Also Phase 1 leugnen, Phase 2 Wut, dann feilschen und verhandeln, Phase 4 Depression und letztendlich die Annahme als letzte Phase. Es gibt unterschiedliche Modelle, auch du hast ein eigenes, sprechen wir auch gleich drüber. Nur das kurz für euch zur Erläuterung, falls ihr das nicht kennt. So, bitteschön.
Das ist eine ganz großartige Frau, die ich sehr verehre, das muss ich einfach dazu sagen und die ganz viel auch auf den Weg gebracht hat, dieses Tabuthema zu enttabuisieren. Sie hat ihr ganzes Leben der Trauer und auch dem Sterbeprozess, das zu erforschen, ja auch gewidmet. Und das sind ja die gleichen Phasen, die sie auch für die Sterbephasen angibt, nur so am Rande. Aber ich habe mich halt darin festgehalten und habe gedacht, nein, das ist ja ein Konzept, super, 5 Stufen, alles klar.
Gib mir Orientierung und Sicherheit.
Gib mir Orientierung und Sicherheit und ich habe jetzt irgendwas, woran ich mich festhalten kann, was man abarbeiten kann. Ja, ich habe dann festgestellt, dass es nicht so funktioniert und mittlerweile ist man auch davon ab, dass dieses Stufenmodell einfach aktuell ist, sondern dass man einfach sagt, das sind Emotionen, die da sein können, die da auch da sind, die sich vermischen und auch vielleicht abwechseln. Und ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass man bestimmte Prozesse auch je nach seelischer Verfassung, je nach der inneren Bereitschaft, diese Gefühle auch wirklich zu leben, die dort sind, durch diesen Zustand der Trauer, dass man auch bestimmte Ereignisse einfach nochmal erlebt, um sie immer und immer wieder zu verarbeiten. Und das ist nicht so, dass man einfach mit dem Zauberschnab Schnipp macht und jetzt ist diese eine Position in meinem Zustand erledigt und ich kann einen Haken dran setzen, sondern es ist oft so, dass es später nochmal in einem anderen Kleid wiederkommt.
Man springt so eigentlich, ja. Also es ist auch meine Erfahrung, man springt so in diesen Prozessen hin und her im Grunde genommen.
Ja. Das heißt aber, dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, grundsätzlich ist es wichtig, ja irgendwann erstmal wieder sowas wie ein bisschen Halt im Leben zu finden. Und aus dieser, ja, aus dieser Position heraus langsam anfängt, die verschiedenen Dinge zu bearbeiten, die einfach damit einherstehen. Und da kommt eine Zukunftsplanung ganz zum Schluss irgendwann, weil das komplett überfordert.
Ganz, ganz viel Wunderbares und Wichtiges drin. Auch was du beschrieben hast, dieses, was ja auch zum Funktionieren mit dazu gehört, alles zu intellektualisieren und zu analysieren. Also es versuchen im Grunde genommen, den Schmerz, der ja auf Körperebene stattfindet und auf Seelenebene, mit dem Verstand zu regulieren und zu kontrollieren. Und das funktioniert sicherlich eine Zeit lang, aber hilft natürlich nicht, das Erlebte emotional zu verarbeiten.
Nein, und die Frage ist ja immer das Wie. Wie kriege ich das hin? Wie kann ich das machen? Und da sind wir jetzt vielleicht auch schon bei Punkten, die einfach helfen können. Wichtig ist, und das finde ich immer wieder so in der Arbeit mit Menschen, dass wir unglaublich ungeduldig sind mit uns. Und wir wollen ja gerne wissen, und da ist ja auch dieses berühmte Trauerjahr, wo ich auch gar nicht so viel von halte. Es ist sicherlich so, dass man in dem ersten Trauerjahr, dass es schon am heftigsten ist, weil man ja alles das erste Mal alleine erleben muss, ohne den geliebten Menschen, ohne das geliebte Wesen oder mit dieser neuen Situation, wenn wir Trauer weiterfassen, dass man jetzt vielleicht einfach geschieden ist, getrennt, was auch immer passiert ist. Man erlebt alles dann einmal neu. Auch einfach durch diesen transformativen Prozess. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich war, bevor das Ereignis XY stattgefunden hat. Aber die Trauer und trotzdem dieser Prozess, der wirkt ja viel länger. Und ich sage auch immer zu den Menschen, Geduld ist das Erste, was uns die Trauer lehrt. Und das Zweite ist trotzdem, dass Trauer jetzt im Falle des Todes eines geliebten Menschen ja auch Liebe ist und Verbindung. Das heißt, ich werde auch nie aufhören, Trauer zu empfinden über den Tod von meinem Mann oder meiner Mutter. Aber ich stehe heute mit beiden Füßen wieder im Leben. Und das ist einfach dieser Gedanke, dass ich sage, ihr fehlt mir und das werdet ihr auch bis an mein Lebensende, aber nichtsdestotrotz ist mein Leben jetzt wieder in der Ordnung. Und diese Ordnung, diese innere Ordnung wiederherzustellen, das ist halt ein Riesenauftrag und fordert einfach Geduld. Und wir dürfen eins machen, uns selbst Zeit schenken und lernen, uns selbst auszuhalten in diesem Zustand. Und da ist trotzdem immer wieder die Frage, wie? Und da gibt es ja schon ein paar Techniken, wo man einfach für sich reinspüren darf, was ist da für mich richtig, was tut mir gut? Ist es jetzt ein Spaziergang in der Natur, den ich bewusst wahrnehme, indem ich lerne, dort achtsam auch wahrzunehmen, was ist? Ist es so, dass ich gerne Sport mache und wieder anfange, mich körperlich zu betätigen, was unbedingt notwendig ist? Tut mir eine Massage gut? Was brauche ich? Oder kann ich gut beim Kochen abschalten. Ich finde immer ganz wichtig, dass wir das auch runterbrechen auf den Alltag und wirklich auf das Leben und dass bestimmte Dinge einfach da sein dürfen, die wir integrieren, neben der ganzen Reflexionsarbeit, die einfach ansteht.
Also sehr ressourcenorientiert.
Absolut.
Sich auszurichten.
Ich habe zuletzt eine sehr schöne Frage bekommen, die will ich jetzt auch hier nochmal in den Raum werfen. Kann man sich auf Trauer vorbereiten?
Gute Frage, ne?
Fand ich krass.
Gute Frage. Was glaubst du? Ich muss kurz drüber nachdenken.
Also, ich habe dort mit zweierlei Perspektiven drauf geantwortet. Zum einen möchte ich mich gar nicht darauf vorbereiten, weil es ja in sich die Frage impliziert oder die Vorstellung, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Ja, das ist der Punkt. Was aber ganz wichtig ist, ist ja das Thema Resilienz. Und
das
ich
bin
ganz, ganz fest davon überzeugt, ohne dass man jetzt in diese negative Vision geht, dessen, dass irgendwas passiert, dass es wichtig ist, dass wir einfach Persönlichkeitsarbeit machen, uns kennenlernen und genau wissen, was unterstützt mich denn in Krisensituationen, dass ich mir selbst etwas Gutes tue. Alte Schemata, die ich so in unserer Gesellschaft wahrnehme, ist ja einfach das Prinzip der Verdrängung zu wählen. Und das funktioniert bei Trauer nicht und wenn sowas Krasses funktioniert. Das heißt aber auch, je mehr ich über meine Ressourcen weiß, einfach Dinge, die mir gut tun, die ich machen kann, um mich wieder zur Ruhe zu bringen, also und dieses Gedankenkarussell zu stoppen, was vielleicht ja auch einfach immer wieder zu Schlaflosigkeit, zu Unruhezuständen und so weiter führt. Je mehr ich da über mich weiß, und je mehr ich auch schon gelernt habe, und das meine ich ganz ernst, meinen Geist zu trainieren, das kann man, achtsam zu sein, auch durch Meditationen, durch einfach Reflexionsübungen, durch ein Training, das kann ja auch Tai Chi sein oder was weiß ich, aber einfach Dinge.
Yoga, Qigong,
genau,
alles Mögliche.
Einfach, dass man lernt, den Geist auch zu trainieren und einzubeziehen, das unterstützt einen mit Sicherheit. Und ich habe meine Mutter auch jetzt vor fünf Jahren, ist sie gestorben, vor gut fünf Jahren, auch sehr plötzlich, erst mit 65. Und das ist natürlich eine andere Konstellation wie jetzt der Verlust des Partners, der ja noch viel existenzieller war. Aber ich bin anders getragen worden durch diese Trauer. Und das kann ich schon aus eigener Erfahrung sagen. Aber die Frage an für sich finde ich sehr wichtig. Und ich habe mein nächstes Buchprojekt, das kommt nächstes Jahr raus, geht genau um dieses Thema einfach auch. Das Thema Resilienz, Schwingungserhöhung. Einfach die eigene Gefühlswelt klar definieren, sie kennenlernen und auch zu personalisieren. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass die Wut ein Gesicht bekommt, dass die Trauer vielleicht auch ein Gesicht kriegt. Und wir lernen damit wirklich in einen lebendigen Austausch zu gehen.
Mit uns selbst und unseren eigenen Anteilen.
Ja, absolut.
Total schön. Total schön. Du hast jetzt, mir sind so gleich, ich habe dann immer so 25 Anschlussfragen. Ich würde gerne einen Punkt als erstes herausheben, weil ich glaube, da haben wir auch noch so ein bisschen eine Schere im Kopf. Du hast nämlich gesagt, an dem Verlust meines Mannes oder auch meiner Mutter zu denken, da wird immer eine Trauer sein. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir uns klar machen dürfen. Ich kann das so, also ich habe Menschen, die mein Buch gelesen haben, wissen das, ich hatte so 2016 so eine Serie von Todesfällen in meinem Umfeld. Eine enge Freundin ist gestorben an Krebs. Dann musste ich meinen Hund einschläfern lassen und eine Woche starb aus dem Nichts mein Vater. Und das führte dann auch zu so einer ganz starken, ich habe dann auch noch 7 Monate ungefähr funktioniert und dann war alles komplett dekompensiert und dann bin ich wirklich zusammengebrochen. Und wenn ich heute zum Beispiel über diesen Nachmittag mit der Hündin nachdenke, bevor, ich habe mich richtig verabschiedet von der und es kamen Freunde und haben sich verabschiedet von ihr. Und ich merke, dass ich gehe da rein und ich werde sofort traurig. Ja. Und das ist völlig in Ordnung, weil es war ein unglaublich trauriger Tag, aber auch ein heiliger und unheimlich schöner Tag. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass es auch darum geht, die Trauer zu würdigen und nicht den Anspruch an sich selber zu stellen, jetzt muss ich aber irgendwann mal drüber weg sein.
Ja, und das wegzumachen. Und
ja.
Mich berührt es auch immer sehr, wenn wir in dieser Emotion sind und hier auch lernen zu leben und nicht verdrängen. Ich habe auch jetzt irgendwann die Frage gestellt, oder ich habe mir selbst dann immer die Frage gestellt, genau mit diesen Vorstellungen der Gesellschaft habe ich ja versucht zu trauern. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wann bin ich denn wieder normal? Wann ist das denn mal vorbei?
Und wurde dir die Frage auch von außen gestellt? Oder hat man dir das signalisiert, so
also
nach dem Motto, Sandra, jetzt muss aber auch mal langsam gut sein?
Jein, weil ich jemand bin, der unglaublich diszipliniert ist und der, ich habe sehr viel mit mir selbst ausgemacht und ja auch ganz, ich habe ja alles alleine gemacht. Also meine Familie war weit weg und ich habe mich dazu entschlossen, trotzdem in Bayern zu bleiben und nicht wieder nach Köln zu gehen, was meine Heimatstadt ist, was ja eigentlich erstmal so die normale, verstandesmäßig logische Konsequenz gewesen wäre, ja. Und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass mir jetzt dieser Teil meines Lebens auch noch genommen wird. Und ich weiß nicht wie, aber wir werden das schaffen. Und ich habe mich da alleine durchgebissen. Also, was ich aber festgestellt habe, was ich auch immer wieder erlebe, Es besteht ja eine unglaubliche Berührungsangst mit Menschen, die so ein Schicksal erlebt haben, wie ich es jetzt in diesem Moment erlebt habe. Das heißt, ich habe ja eine Realität präsentiert und gezeigt, gelebt, die man nicht haben möchte im eigenen Leben. Das macht ja Angst, ne? Mhm. Und meine Kontakte, bis jetzt auch so meine wirklich engsten Freundinnen, mit denen ich schon in die erste Klasse gegangen bin, da denke ich jetzt dran, haben sich komplett gewandelt. Gut, es sind jetzt fast 17 Jahre her, aber da ist auch nicht so viel übrig geblieben. Mhm. Auch durch die eigene Veränderung. Ich will das gar nicht bewerten. Und weil Menschen häufig überfordert sind in der Begegnung mit einem Trauernden. Und ich habe auch mal einen Text geschrieben über die Stimme eines Trauernden und einfach, was sich Menschen auch wünschen, wenn sie trauern. Wir versuchen ja immer mit Worten auch etwas wegzumachen oder etwas gut zu machen oder das Gefühl zu wandeln. Nur darum geht's gar nicht. Es geht darum, dem anderen den Raum zu geben und die Sicherheit zu geben, dass er dieses Gefühl ja wirklich haben darf. Und ich habe in diesem Text auch geschrieben, Stimme eines Trauernden, dass es darum geht, halte einfach meine Hand. Du brauchst nichts sagen. Und es gibt kein Wort der Welt, das meinen Zustand gut machen kann. Aber ich weiß, dass du da bist und das reicht. Mhm. Und das ist was mich jetzt auch einfach sehr berührt, weil darum geht es. Es geht nicht darum, etwas wegzumachen.
Deine Lösung zu finden.
Die gibt's nicht.
Die gibt es nicht, genau. Ja.
Aber dem anderen zu verstehen zu geben, ich bin da. Ich weiß vielleicht nicht, was ich tun soll, aber ich bin da. Mhm. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, auch wenn man jemanden begegnet und auch sagt, mich schockiert das so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, darf ich deine Hand halten? Mhm. Das reicht. Mhm. Das ist einfach schon mehr als ja irgendein Wort dieser Welt dem anderen geben könnte.
Ich habe neulich so eine berührende Situation gehabt mit einer wunderbaren Frau, die, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube vor 2 Jahren ungefähr, ihre Schwester verloren hat, sehr aus dem Nichts. Und ich schaue sie nur an und sage, wie geht's denn dir? Und es schießen ihr sofort die Tränen in die Augen. Und dann lächle ich so und ich nehme sie in den Arm und ich sage, das ist total okay. Es dauert so lange, wie es dauert. Und dann kam die Emotion und mich hat's auch berührt. Mir kamen auch dann die Tränen und wir haben uns einfach nur gehalten und die Emotion durfte sein. Es wurde anerkannt, dass das einfach noch da ist und wahrscheinlich auch immer da sein wird. Und nach 3, 4, 5 Minuten zog es wieder ab und es durfte sein und sie konnte wieder ankommen im Hier und Jetzt.
Ich finde das unheimlich schön, wie du das gerade berichtest. Und das ist ja auch so, dass wir dann gleich in diesem Gefühl sind. Und wovon wir ja eigentlich ja sprechen, sind ja energetische Räume, die man damit öffnet und dem anderen auch diesen Raum gibt. Man kann die Frage stellen, wie geht es dir auf die eine oder andere Art und Weise? Und energetisch kann ich das mit untermauern, wenn das halt mit Ehrlichkeit rübergebracht wird und wirklich so gemeint ist, dass du dich öffnen kannst, dass ich dem anderen diesen Raum zur Verfügung stelle. Und das erfahre ich halt einfach in dieser Art Trauerarbeit, wie ich sie mache, dass das so unsagbar kostbar und wichtig ist, dass man sich dessen auch bewusst wird und auch über die Zusammenhänge, die hier einfach da sind.
Mhm. Es gibt diesen wunderbaren Begriff des posttraumatischen Wachstums.
Ja.
Dass wir häufig, ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, ganz, ganz viele meiner Gäste, ich würde fast behaupten, vermutlich alle, haben etwas in ihrem Leben überwunden und helfen heute Menschen und unterstützen Menschen in irgendeiner Form, die von der gleichen Thematik betroffen sind. Wann war für dich klar, ich möchte diese Transformation nutzen, um das, was ich erlebt habe, erfahren habe, gefühlt habe, überwunden habe, als mein Leben neu begann, gerne an andere weitergeben?
Es ist ganz interessant. Ich habe diese Woche schon mal darüber gesprochen und ich bin ausgebildete Gymnasiallehrerin. Mhm. Ich habe Sport und Theologie studiert. Habe dann an der Sporthochschule in Köln unter anderem auch noch meinen Promotionsstudiengang angefangen und wusste schon zum damaligen Zeitpunkt, wo noch überhaupt nichts passiert ist, dass ich nicht Lehrerin mein ganzes Leben lang sein kann. Und ich bin dann diese klassische Gymnasiallehrerlaufbahn eingeschlagen hier in Bayern, wo ich auch sehr lange unglaublich dankbar war. Und dann war es aber so, dieses Empfinden habe ich immer schon in mir getragen. Und ich bin dann gesundheitlich immer mehr auch gezwungen worden, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich weitermachen kann, was ist. Also ich habe dann nicht nur eine Gürtelrose gehabt, ich hatte eine Gürtelrose nach der anderen, die mir auf, die Augen geschlagen ist, wo dann im Raum stand, ob ich nicht doch erblinde. Dann war es so, dass ich einfach ganz starker Migräniker bin, sich dann nach und nach Polyneuropathie eingeschlichen hat, dass einfach so bestimmte Reflexe gar nicht mehr im Körper funktionieren. Es war ein Aufruf und ein Schrei der Seele, jetzt endlich den Weg zu gehen, den ich ja schon ewig gespürt habe. Und das war auch ein Prozess und kein Aha-Erlebnis. Das letzte Aha-Erlebnis hatte ich dann, als meine Mutter starb, und das war auch nochmal so ein transformativer Prozess, wo ich dann gedacht habe, ja, wie lange will ich das eigentlich noch machen? Ich habe die Arbeit mit den Kindern immer sehr geliebt und war auch mit Leib und Seele Lehrerin und auch anderen etwas beizubringen. Das ist auch mein Ding und heute immer noch. Das mache ich ja jetzt nur anders. Und auch so dieser Augenblick, das Leben ist endlich, und dieses Bewusstsein nochmal in mir wachzurufen, als meine Mutter auch so plötzlich starb, hat dazu beigetragen, dass ich dann gesagt habe, jetzt ist Schluss und jetzt werde ich diesen anderen Weg gehen. Und da hatte ich auch schon lange die Vision, dieses Buch zu schreiben, und wusste auch immer, ich möchte zu Penguin Random House. Und dort
ist ein Verlag ist.
Genau, ist ein Verlag. Und das war aber immer meine Vision, ich will dieses Buch schreiben und ich will das genau dort verlegen. Und ja, heute stehe ich hier, habe dieses Buch verlegt, mein Baby sozusagen, und bin den Weg so gegangen, den ich gespürt habe. Und ich kann da nur den Tipp geben, die Stärkung der eigenen Intuition, der inneren weisen Stimme, die wird uns immer auf den richtigen Weg weisen. Und das zu trainieren und der auch zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen, kann einfach wieder helfen, diesen Weg zurück ins Leben zu finden und auch wieder Glück und Freude zu empfinden.
Es gibt Kulturen, die gehen ganz anders um mit Trauer als besonders wir hier in Deutschland oder in der westlichen Welt, wo Trauer eher etwas ist, das im Stillen stattfindet. Hat sich aber natürlich auch in den letzten 100 Jahren gewandelt. Also heute werden Tote kaum mehr aufgebahrt, sodass auch die Familie Gelegenheit hat, sich zu verabschieden. Ich bin bis heute meinem Bruder und meiner Mutter endlos dankbar, weil als mein Vater 2016, übrigens auch fast auf den Tag genau, nämlich am 19. November 2016, sehr plötzlich starb, musste ich aus München nach Nordrhein-Westfalen irgendwie schnell kommen und habe dann mittags eine Maschine genommen. Und mein Bruder hat gesagt, wir lassen den Papa hier, bis du da bist, damit du dich verabschieden kannst. Und es war so wichtig für mich. Ja. Es war so wichtig für mich, weil ich in dem Moment ganz viel auch über den Tod verstanden habe. Es war auch für meine spirituelle Entwicklung ein wichtiger Moment, weil auch über mich zu lernen, weil ich wusste nicht, mein Bruder holte mich dann am Flughafen ab und dann habe ich, ich war auch total abgespalten und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich da reingehen kann. Und dann hat er gesagt, du entscheidest einfach, wie du dich fühlst, so. Und dann war ich da und es stand überhaupt nicht zur Debatte, ob ich da reingehe oder nicht. Es war ganz klar, also ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich bin einfach reingegangen und mein Vater hatte dieses Kostüm verlassen.
Ja, sehr schön.
Das Kostüm meines Vaters lag noch dort, aber es war klar, mein Vater hatte diese Inkarnation oder diese Welt verlassen. Und dann habe ich mich zu ihm gelegt. Und hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, im Leben kann ich nicht. Ich kann mich nicht neben einen toten Menschen legen. Und in dem Moment war es für mich total klar, das ist das Einzige, was es für mich jetzt noch zu tun gibt. Und dann habe ich mich einfach für ein paar Minuten zu ihm gelegt und habe geweint und wusste, er ist nicht mehr da. Und es hat viel für mich verändert, was das Thema Tod und Trauer und Umgang damit angeht. Und diese Tradition, die es ja vielleicht heute noch auf dem Land gibt, nämlich Tote aufzubahren, so dass man sich wirklich von ihnen verabschieden kann, dass man die Zeit dazu hat, das wird kaum noch gemacht. Ich weiß, dass zum Beispiel in orientalischen Ländern werden Klagelieder gesungen. Das heißt, man schreit die Trauer und die Wut und die Traurigkeit richtig raus. Ist es etwas, das wir einfach hier auch nie gelernt haben, einen Ausdruck zu finden für Trauer?
Absolut, bin ich ganz fest von überzeugt und ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass ich ausgebildete Lehrerin bin. Ich bin auch der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig wäre, auch in der Schule sowas wie Emotionstraining zu machen mit den Kindern, um das zu nutzen, dass die noch so unbedarft sind und sich da einfach für öffnen können. In unserer Gesellschaft hat dieses Thema kaum Raum und Platz und ich habe den Eindruck, dass das gerade mehr denn je gebraucht wird, einfach anders zu lernen, reflektierter damit umzugehen. Auch andere Prinzipien des Lernens, das sehe ich da immer wieder. Und gerade auch der Umgang mit Trauer. Das ist ja etwas, was man hinter der verschlossenen Tür macht, was sonst keiner sehen darf.
Genau.
Wir haben gar nicht gelernt, wie gehen wir überhaupt mit anderen Menschen um? Wie kann man einen Raum öffnen? Und wie lernt man sich selbst auch kennen? Und das ist so... Ja, ich finde da manchmal gar keinen Ausdruck für, weil ich so sprachlos bin. Wie Roboter gehen wir irgendwie dann an manchen Stellen damit um.
Mhm.
Und es ist ja auch so, dass es viel Hilflosigkeit ist, wie die Menschen dann mit einem Trauernden jetzt in dem Falle einfach umgehen. Das ist ja keine Böswilligkeit, aber wir haben es einfach nicht gelernt.
Genau, das gibt sich ja im Grunde genommen weiter, ne? Also wir alle sind nicht in Kontakt mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen. Und wie du vorhin geschildert hast, es ist ja oft eine große Hilflosigkeit auf der anderen Seite. Also vielleicht mal als Blickweise auf die Angehörigen oder wie kann man denn eigentlich unterstützen? Wir haben schon darüber gesprochen, einfach den Raum zu halten, damit zu sein, also keine Lösung anzubieten.
Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil die Schwere, die halt von einem solchen Zustand ausgeht, muss man erstmal tragen können.
Mhm.
Und da haben ja auch viele Angst vor, das muss man ja einfach so sagen, dass sie das selbst total runterzieht. Kann ich absolut verstehen. Da sind wir aber auch wieder beim Thema Resilienz. Einfach, dass die Menschen dann ja in dem Moment auch nicht gelernt haben, mit sich wirklich im Reinen zu sein oder umzugehen oder irgendwas zu tun, um sich zu reflektieren. Das ist ja wieder was, was man wegmachen will und was man dann kaum aushalten kann.
Mhm.
Es ist einfach ein Thema, ja, wofür ich brenne, das zu enttabuisieren und einfach mehr Offenheit da reinzubringen, dass es auch etwas lockerer wird. Und ich stelle auch immer wieder die Frage, jetzt auch so dieses Thema Tod und wir alle werden sterben. Auch du, der das jetzt hört, wird eines Tages diese Erde verlassen. Das ist was, was wir ja auch ganz gerne verdrängen. Und ich stelle in dem Zusammenhang auch immer wieder den Menschen die Frage, die zu mir finden, wenn du jetzt daran glaubst, und wir glauben daran, sonst wärst du jetzt nicht mit mir in Kontakt, dass der Verstorbene nur eine Ebene weitergegangen ist und einfach sein schweres Erdenkleid abgelegt hat. Um wen oder was trauerst du dann wirklich?
Wow.
Ja, um wen ist es dann?
Wow.
Wenn wir davon ausgehen, dir geht es gut und das weiß ich. Um was trauerst du dann? Ist eine krasse Frage.
Und die sehr meisten, tief, eine sehr, sehr tiefe Frage, aber eine gute Frage.
Ja, und die meisten sitzen dann vor mir und sagen, ich weiß es gar nicht.
Ich habe mal eine Frau kennengelernt in Amerika bei einem Meditationsretreat und die hatte 9 Monate zuvor ihre 13-jährige Tochter an Leukämie verloren und die war ein sehr, sehr spiritueller Mensch und hatte einen bewundernswerten Umgang mit diesem ganzen Thema. Und mit der saß ich auch einfach nur. Ich habe die einfach im Arm gehabt und die hat einfach geweint. Ich kann Räume mittlerweile gut halten, aber weil ich gut in Verbundenheit mit mir bin.
Genau.
Und irgendwann stieß es aus ihr heraus, I miss her physical body.
Ja.
Ich vermisse ihren physischen Körper. Und das konnte ich so verstehen, wie sie riecht und wie sie sich anfühlt. Und das ist natürlich auch etwas, was in uns großen Schmerz auslöst, ne? Das ist nicht mehr...
Total. Und wir dürfen auch die Tatsache nicht wegwischen, ja, dass sich unser Leben ja einfach grundlegend verändert. Und selbst wenn man davon ausgeht oder wenn man das lebt, ich lebe das ja, es ist ja auch Teil meiner Aufgabe, dass wirklich auch eine Kommunikation mit dieser Ebene einfach möglich ist und wir uns austauschen können, ist es ja trotzdem anders. Mhm. Und wir müssen ja auch dem Verstorbenen in unserem Leben einen neuen Platz zuweisen. Die Beziehung wird ja anders. Auch wenn man davon ausgeht, dass das alles möglich ist und ich bin kein Missionar, ich spreche von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir immer wieder begegnen, in der Begegnung und der Erfahrung des eigenen Verlustes und auch in der Begegnung und Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen, die ja einfach zu mir finden, ist es so, wir müssen ja diesen Platz auch des Verstorbenen in unserem Leben neu definieren. Und das ist auch Trauerarbeit. Mhm. Aber ich weiß aus tiefstem Herzen, wenn sie gehen, dann legen sie dieses schwere Erdenkleid ab und gehen in eine Ebene, wo sie einfach den Frieden finden, mhm, und die Ruhe. Und sie nehmen uns wahr, aber wir können das in der Art und Weise nicht. Und das dürfen wir verarbeiten. Und auch einfach das, was ich auch immer wieder sage, ein Teil von uns stirbt mit. Und den dürfen wir lernen, mit neuem Leben wieder zu beleben.
Glaubst du, wir hätten einen anderen Umgang mit Trauer, wenn auch der Tod in dieser Gesellschaft nicht so tabuisiert werden würde?
Absolut. Bin ich ganz fest von überzeugt. Also vielleicht darf ich gerade noch eine kleine Anekdote von meiner Oma erzählen. Das war auch, als sie starb, wir hatten ein ganz, ganz enges Verhältnis und sie lag dann im Krankenhaus, hatte Krebs und hat mir dann immer heimlich erzählt, dass mein Opa nachts in ihrem Bett saß, also der schon lange verstorben war. Und dann habe ich gesagt, ja, Oma, langsam öffnen sich die Ebenen und der ist wirklich da und gibt dir zu verstehen, du kommst dann zu ihm nach Hause. Und hat sie gesagt immer, ja, aber sag das keinem. Nein, sage ich nicht weiter. Süß. Als sie dann gestorben ist, habe ich von ihr geträumt und wir saßen auf einem wunderschönen Berggipfel in diesem Traum. Und dann hat sie zu mir gesagt, Kind, ich habe dir das ja nie geglaubt, aber hier ist es wirklich so schön. Danke. Das war, es war einfach so ganz kostbare Begegnungen, Erinnerungen. Und ich kann nur jedem ans Herzen legen, die Beschäftigung mit dem eigenen Tod und auch das Streben danach, die Angst davor zu verlieren, kann einen nur darin bestärken, hier wirklich zu leben und präsent zu sein und die Zeit dieser Inkarnation auch zu nutzen.
Da möchte ich ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Ja, das ist, ich gehe da total mit und ich halte das wirklich auf jeder Reise, auf der wir alle sind, an einem gewissen Punkt für unumgänglich, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Ja.
Und da haben viele, viele Menschen unglaubliche Ängste vor. Und es ist wirklich so, wenn du Angst hast vor dem eigenen Tod, wirst du es verpasst haben, wirklich zu leben. Mhm. In der Lebendigkeit, mit einer prickelnden Lebendigkeit.
Mhm. Du hast in deinem Buch die Phasen der Trauer und nochmal, ne? Es gibt kein... Das dauert jetzt, also okay, Phase 1 dauert wahrscheinlich so um die 8 Wochen, Phase 2 dauert wahrscheinlich so um 4 Monate, Phase 3 dauert. Na, es ist hoch individuell, es gibt immer wieder fließend Übergänge, es gibt immer wieder Rückschritte, aber ich mag sie zumindest trotzdem mal, diese 4 Stationen hier mit euch teilen. Mit der Einladung auch in Sandras wunderschönes Buch reinzuschauen, besonders wenn ihr betroffen seid von Trennung oder auch von Verlust. Station 1, der Trauerschmerz. Und da steht genau das, was du gerade gesagt hast. Ein Teil von uns stirbt mit dem anderen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch wichtig anzuerkennen. Ja. Station 2, Orientierung in der Orientierungslosigkeit. Du stellst dich diesem Schmerz und lernst dadurch die Welt und dich neu kennen. Dürfen wir einfach auch lernen, diese Wellen der Emotionen zu reiten, wenn sie kommen?
Absolut.
Also ich weiß, dass ich in Trauerphasen auch nach Trennung teilweise weinend durch Städte gelaufen bin, weil ich dachte, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Wenn ihr damit nicht klarkommt, ist es euer Thema.
Ja, es ist aber super, wenn du das so für dich einfach...
Heute kann ich das, ne? Also ja, ja. Bis vor 5 Jahren konnte ich das nicht.
Das ist ja einfach schön. Und wir versuchen ja auch immer, die anderen nicht zu belasten mit unseren negativen Emotionen. Ja, das ist so. Das gehört zu uns. Und das führt auch dazu, zu Lebendigkeit. Und ich habe gerade auch gedacht, es geht auch darum, das einfach zu rocken, also wirklich zu rocken und nicht nur und neben wirklich der Trauer und dem Schmerz in der Art und Weise, das zu leben, auch mal wieder auszuflippen oder mal zu schreien, ne? Und auch diesen extremen Emotionen in uns wirklich zu lernen, Raum zu geben.
Mhm. Es rausschreien finde ich übrigens auch fantastisch.
Ja.
Also diese, ich war mal auf einer Beerdigung und da war eine Familie aus dem Iran und die haben einen ganz anderen Umgang damit. Die hörst du schon 1,5 Kilometer entfernt, weil die schreien es einfach raus.
Ich bin da immer, also ich sag ja, okay. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich das jetzt künstlich rausschreie oder es wirklich aus meiner Emotion herauskommt. Ob ich das jetzt angelernt habe oder ob es wirklich meine Emotion ist und der Verstand in dem Moment mal einfach Pause macht. Und das kann man auch nicht immer auf Knopfdruck, sondern das ist ja genau dann diese Welle zu reiten, wenn sie kommt und nicht zu sagen, ach, jetzt habe ich zwischen 4:30 und 4:45 habe ich Zeit, da kann ich jetzt mal ordentlich brüllen oder geh mal irgendwo hin. Das funktioniert nicht.
Nee, das funktioniert leider nicht. Das stimmt, da hast du absolut recht. Wertvolle Ergänzung. Die Station 3 ist dann der Neubeginn. Das ist ja genau das, worauf wir irgendwie so dann unter Ungeduld hinarbeiten. Ne? So, jetzt muss es ja aber endlich. Häufig wird das dann leider auch gespiegelt aus dem Umfeld.
Ja.
Und die Phase 4 oder Station 4, das Ziel, du findest zurück in dein Leben, gewinnst Sicherheit und wirst so wieder handlungs- und entscheidungsfähig. Der Faktor Zeit ist hoch individuell. Können wir das festhalten so?
Absolut. Und Zeit ist einfach der Lehrmeister, der uns Geduld beibringt. Und ich habe gestern ein sehr schönes Bild bekommen. Also ich arbeite sehr viel mit Bildern, die ich einfach so eingespielt bekomme in einer Beratung. Und das möchte ich jetzt vielleicht auch weitergeben. Wenn wir einen Schrank zusammenbauen, also jetzt so einen ganz typischen IKEA-Schrank mit 100.000 Schrauben und ja, am Anfang denkt man, um Gottes Willen, das schaffe ich nie. Und das sind jetzt gerade irgendwie 25 Schritte, die ich dann gehen muss. Dann bringt es auch nichts, Schritt 3 bis 10 auszulassen, weil dieses komplexe Gebilde von Schrank wird dann irgendwann in sich zusammenkrachen, selbst wenn das erstmal keine Rolle spielt. Und diese Geduld aufzubringen, wirklich die Schritte in der Reihenfolge anzugehen, wie sie einfach anstehen und keinen auszulassen, das steht in der Trauer an, damit wir irgendwann wieder ein stabiles System in uns haben. Und egal, wie lange das dauert, und das kann man auch nicht messen, und es kann auch sein, dass dann einfach wieder zwischendurch eine Orientierungslosigkeit kommt, auch wenn man schon wieder entscheidungsfähig ist. Und da kann ich einfach nur immer sagen, lerne Verständnis für dich zu haben und zu sehen, das ist okay, weil dann ist es ein Wink des Universums, dass du vielleicht an den Punkt nochmal genauer hinschaust, weil etwas in dir heilen will und du bist jetzt bereit dafür.
Wie viel Kompensation ist wichtig und erlaubt und gut?
Finde ich wichtig und eine gute Frage. Das ist natürlich so ein Punkt. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre durch meine Trauer nicht alleine gegangen. Und das ist auch genau der Punkt. Wir haben dieses Empfinden nicht immer. Inwiefern ist es jetzt richtig und wichtig, auch einfach sich mal abzulenken und sich nicht damit zu befassen? Ich habe mir dafür immer Hilfe gesucht und die Hilfe biete ich heute an, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der dann vielleicht in Momenten, wo ich nicht klar bin, diese klare Führung für mich übernimmt und dem ich mich vertrauensvoll öffnen kann. Das ist ja auch einfach eine komplette Überforderung, einfach, die wir haben. Und manchmal ist es ja so, dass wir im Leben bestimmte Schritte nicht ganz alleine gehen können oder vielleicht auch leichter gehen können. Und ich kann nur sagen, in dem Moment, Kompensation ist absolut erlaubt. Die Frage ist nur, in welchem Umfang.
Mhm.
Und da fehlt uns einfach häufig der klare Blick. Nimm dir Hilfe, egal wen, wo du ein gutes Gefühl hast. Und zwar eine professionelle Hilfe. Und damit sage ich jetzt nicht, dass jeder Trauernde sich immer in eine professionelle Hilfe begeben muss. Aber ich finde auch unser Bild oder unser Wording ist dafür ein bisschen in eine missliche Lage gekommen. Weil es kann ja auch sein, dass ich mich im Yoga wunderbar ausleben kann und da einen Raum gebe, wo mich dieses Gefühl nicht auffrisst und vor allen Dingen, wo ich mich da nicht reinsteige. Das können ja vielerlei Dinge sein und wir müssen auch lernen, unseren Geist dafür weiter zu öffnen, dass es auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich meine, hast du ja auch keinen Beinbruch, ja? Also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast einen Beinbruch und sagst, das muss ich jetzt alleine hinkriegen.
Mhm. Und zwar bitte innerhalb der nächsten 3 Wochen.
Genau, ich lege mir jetzt mal provisorischen Gips an und dann gucke ich mal, was daraus wird. Nein, ich gehe ja zu jemandem hin und ich weiß ja trotzdem, ich habe einen Beinbruch, aber ich kriege das nicht ganz alleine hin. Und ich gehe zu jemandem hin, zu einem Arzt, der sich das genau anschaut und auch weiß, wie man den Gips anlegt und weiß, wann es wieder richtig ist, diesen Gips abzunehmen.
Mhm. Glaubst du, wir können uns selber in Trauerprozessen besser unterstützen, indem wir, ich benutze mal den weit verbreiteten Begriff radikale Akzeptanz, indem wir radikal akzeptieren, dass wir jetzt in einen wirklich großen Prozess einsteigen, der viel Zeit und Energie und auch wahrscheinlich Tränen kosten wird? Also anstatt die Frage zu stellen, wie lange dauert das jetzt oder bleibt das jetzt immer so, wirklich anzuerkennen, das wird dauern.
Das ist richtig und nichtsdestotrotz, wenn die Menschen zu mir kommen, gibt es einfach Hoffnung. Und das sage ich jetzt auch dir, der das hört, dass es ein Leben gibt, was wieder schön werden kann und wo du auch wieder glücklich werden kann. Und ich kann nur aus meinem Beispiel sagen, das ist harte Arbeit, aber ich möchte dir Mut machen, dass es möglich ist und beschäftige dich nicht mit dem Ziel, sondern beschäftige dich jetzt einfach mit dem nächsten Schritt, der ansteht und überfordere dich nicht damit.
Mhm.
Um einfach auch Hoffnung zu schenken und zu sagen, das kann, das wird wieder gut, wenn du bereit bist. Aber wir machen uns jetzt noch keine Gedanken darüber, wie es dann sein wird, sondern jetzt denken wir erstmal an heute und vielleicht maximal morgen.
Mhm. Also wir gehen den Weg. Das meinte ich auch mit der Akzeptanz. Also ich hatte in diesem Jahr eine für mich sehr überraschende Trennung, die ich zu verarbeiten hatte in den letzten Monaten und natürlich auch immer noch in diesem Verarbeitungsprozess bin. Aber ich wusste relativ schnell, das wird jetzt was Größeres. Und ich bin nicht in alte Kompensationsstrategien gefallen. Ich habe nicht angefangen, jeden Abend, keine Ahnung, eine Flasche Wein zu trinken oder angefangen zu rauchen, sondern ich wusste, das muss verarbeitet werden. Und das dauert so lange, wie es dauert. Und ich habe doch die Beobachtung gemacht, dass je mehr ich mich, und ich habe dann auch mit Zetteln gearbeitet, ich habe mich einfach überall immer wieder daran erinnert, dass es jetzt gerade ist, wie es ist. Und ich hatte das Gefühl, je mehr ich akzeptieren konnte, dass das wirklich ein sehr tiefer Prozess ist, ein Verarbeitungsprozess, in dem ich bin, umso leichter ist es mir gefallen, den Prozess zu gehen und all das, was ich zu verarbeiten hatte und habe, zu prozessieren. Weißt du, wie ich das meine?
Total. Ich bin gerade meine eigenen Gedanken noch so ein Weiterspinnen. Da können wir ja wieder auch wunderbar auf diesen Punkt der Resilienz zurückgreifen und auch dem Ressourcentraining. Das heißt ja einfach nur, dass du vorher schon sehr viel gemacht hast,
ja,
dass du überhaupt in der Lage bist, einen Prozess in der Art und Weise zu reflektieren und klar wahrzunehmen. Und das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Und da kann man nochmal auf meine Frage zurückgreifen. Kann man sich irgendwie vorbereiten? Nein, man kann sich nicht auf Schicksalsschläge generell vorbereiten. Aber man kann grundsätzlich ja schon immer wieder etwas für sich tun, um auch den Geist zu klären und immer wieder zu bestimmen, eine Bilanzziehung. Wo stehe ich gerade? An welchem Punkt in meinem Leben? Was wünsche ich mir noch? Gestehe ich mir das zu? Wo empfinde ich Freude? Und hier einfach immer wieder in Reflexion mit sich selbst zu gehen, da bin ich zu 1000% davon überzeugt, dass man dann bestimmte Herausforderungen, so kann man es ja jetzt auch nennen im Leben, anders meistern kann und anders damit umgeht. Und dann auch klarer weiß, wann ist jetzt eine Zeit für Kompensationen angezeigt und wann ist eine Zeit, wo ich mich einfach auch diesem Schmerz der Veränderung hingeben kann.
Ich nenne das mal Wachstumsschmerz.
Absolut. Und das kann auch richtig Muskelkater machen. Mhm. Also was ich immer wieder in meiner Arbeit feststelle, das ist ganz interessant, die Menschen, die dann wieder vor einem neuen Wachstumsschritt stehen, und das sind auch einfach Erkenntnisse, die man über das eigene Leben gewinnt und auch Muster, die man erkennt, die dann abzulegen sind, dass die dann erstmal in einen kompletten Widerstand gehen. Also dann kommt das Ego und der Verstand hin und macht erstmal total zu vor dieser neuen Neuerung, und dann geht es weiter und dann geht man immer weiter und erkennt immer mehr über sich und kann in die eigene tiefe Weisheit der Seele eintauchen und da auch einspüren und merken, was ist für mich richtig? Was ist für mich richtig und gibt mir meine Richtung?
Jetzt unterstelle ich dir mal, du hast nicht durch Zufall Theologie studiert. Wie wichtig war denn für dich dein Glaube? an was auch immer, an etwas Höheres, etwas, das größer ist als du? Oder welche Rolle hat der Glauben gespielt oder spielt er auch heute für dich?
Also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich andere Dinge wahrnehme, wie das so als normal bezeichnet wird. So will ich es jetzt mal sagen. Und da war immer schon so ein mich hingezogen fühlen, so zu wirklich zu der Energie von Jesus Christus. Das sage ich jetzt ganz bewusst, zu der Energie. Und meine Religion ist heute die Religion der Liebe, der eigenen Liebe und der Selbstliebe und das ins Leben zu rufen und auch zu verstehen und diese Anbindung zu verstehen. Und ich bin dann tatsächlich immer wieder durch Umwege in diese Richtung geschubst worden. Also meine Eltern, ich komme aus einem überhaupt keinen sehr gläubigen Elternhaus, null. Das ist so, das war rheinisch-katholisch, also so wird das dann gerne bezeichnet. Und ich bin dann auf Umwege, habe Latein erst studiert und saß dann mit jede Menge Theologen saß ich dann in meinem Altgriechischkurs. Und dann haben die mir wieder, also es hat mir gut gefallen und auch die Stimmung. Und dann habe ich gefragt, ja, was macht ihr denn das so? Ja, Philosophie und Geschichte und Sprachen. Da habe ich gesagt, ach super, das klingt gut, ich komme mal dahin. Und dann war es irgendwie doch Zufall. Aber ich glaube nicht an den Zufall, sondern dass es mir zugefallen ist und ich dann immer wieder genau an bestimmten Weggabelungen in die richtige Richtung vom Schicksal gestupst wurde. Und das war immer wieder so ein Aufruf, wo ich jetzt mir das selbst erst nicht zugetraut habe oder nicht dran gedacht habe und wurde trotzdem dann irgendwo wieder dahin geschickt.
Ich habe noch niemals, dafür danke ich dir von Herzen, den Zusammenhang zwischen Zufall und das ist mir zugefallen.
Ja.
Geschnallt. Das ist ja großartig.
Schön, ne?
Total.
Es muss viel im Kosmos im Hintergrund passieren, dass dieses Zugefallen passiert, aber nichts ist ein Zufall, sondern im Hintergrund gehen ganz viele Prozesse ab, dass überhaupt Dinge so zusammenfallen. Das ist ein Zusammenfallen.
Lass uns mal vielleicht so Richtung Ende so diese Sätze zusammensammeln, die wir vielleicht für alle Zeiten, egal ob wir jetzt selber in Trauerprozessen stecken oder jemanden begleiten oder jemanden im Umfeld haben, die wir vielleicht für immer auf die Red Flag Liste setzen, die wir uns nicht erzählen, aber auch nicht anderen. Das wird schon wieder, fällt mir spontan ein.
Ach, jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Ich hatte vorhin noch so einen, verdammt, jetzt habe ich
mir fällt noch einer ein.
Ja, bitte.
Die Zeit heilt alle Wunden.
Oh ja, der ist auch ganz mies. Stimmt übrigens nicht, abgesehen davon.
Nein.
Die Zeit heilt alle Wunder ist ein schöner Song von Wir sind Helden. Kopf hoch, finde ich auch schlimm.
Wird schon wieder.
Wird schon wieder, ne? Ah, ich wüsste jetzt. Ich hatte so einen ganz miesen. So einen ganz miesen, aber der fällt mir jetzt leider jetzt nicht mehr ein. Ist ja auch hochinteressant. Habe ich jetzt vergessen. Also ihr wisst schon, worauf wir hinaus wollen. Da musst du auch irgendwann musst du auch mal weitergehen. Ne? Nach vorne schauen, das finde ich auch ganz schlimm. Ja, jetzt schauen wir aber mal wieder nach vorne, ne?
Ist ja ein sehr netter Ratschlag. Ja. Das hat ja auch einfach so. Ja, da ist ja genau diese Schwingung dieser Wörter. Das ist ja so, ich will mich jetzt gar nicht weiter mit deinem Ist-Zustand auseinandersetzen, sondern jetzt reicht's mal, ja?
Ja.
Stell dich mal nicht so an.
Ja. Und zu mir hat, ich weiß, aber er hat es überhaupt nicht böse gemeint, noch jemand gesagt, jetzt in meiner Trauerphase nach der Trennung, da ging es um so eine berufliche Neuausrichtung und so, sagte, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für eine berufliche Neuausrichtung. Und dann habe ich gesagt, ey, sei mir nicht böse, jetzt ist wirklich überhaupt nicht der Zeitpunkt für eine neue berufliche Ausrichtung, sondern jetzt ist der Zeitpunkt für Heilung und für Trauern. Und das dauert so lange, wie es dauert. Und wenn ich da durch bin, dann kommt vielleicht Phase 3, Neubeginn und eine neue Ausrichtung.
Ja, es ist halt, es artikuliert ja auch die Hilflosigkeit und dass Menschen gar nicht reflektiert in so ein Gespräch gehen und vor allen Dingen ja unbewusst dann schon bewerten. Also dann dir zu sagen, jetzt ist die Zeit für eine berufliche Neuausrichtung, dann bewerte ich ja deinen Zustand, ohne dich gefragt zu haben, wie geht's dir eigentlich? Na, oder was steht denn gerade für dich an? Das heißt ja, ich bin gar nicht bereit, wirklich zuzuhören und es ist einfach so eine Unwissenheit und aus dem Verstand heraus stellen wir dann Fragen, die komplett unangemessen sind und wo ich mich ja als Mensch auch übergangen fühle in der Wahrnehmung.
Total. Bin ich auch richtig böse geworden, habe ich gemerkt. Also gingen so richtig so, fuhr ich mal kurz die Krallen aus und habe gesagt, nee, also sorry, hier bin ich an der Stelle mal kurz raus, weil, und das ist vielleicht eine schöne Klammer zum Beginn unseres Gespräches, Trauer ist ein Ist-Zustand in der Gegenwart. Natürlich spielt unser Verstand in der Vergangenheit dann häufig eine große Rolle. Du hast es so wunderbar auf den Punkt gebracht. Wir erleben alles plötzlich wieder zum ersten Mal ohne einen geliebten Menschen. Und das habe ich auch beobachtet in den letzten Wochen bei ganz banalen Dingen, beim Besuch eines Fitnessstudios, wo ich dann das erste Mal wieder alleine hingehen musste.
Und ich habe da vielleicht noch einen kleinen Tipp. Also zum einen ist für mich auch Trauer sich trauen. Also das steckt ja auch drin. Mhm. Und je öfter wir wieder neue Erinnerungen in den Situationen, die uns einfach neu vorkommen, sammeln, desto leichter wird es trotzdem. Es wird ein bisschen leichter, weil wir das dann nicht zum ersten Mal wieder neu erleben, sondern zum zweiten und dritten Mal. Und unser Gehirn funktioniert einfach so, dass es dann schon wieder als eine gewisse Gewohnheit abgespeichert wird. Und neue Situationen werden prinzipiell im Gehirn erstmal mit einer Gefahr verbunden. Das heißt, das macht einfach das erste Mal, das zu erleben, auch so brisant. Mhm. Und je öfter ich das mache, desto häufiger habe ich es geübt und desto sicherer wird es im Gehirn auch eingestuft. Also einfach nur als Erklärung, ohne das zu bewerten. Und da kann ich nur den Tipp geben, trau dich, es immer wieder zu probieren. Und ich vergleiche das auch gerne mit einem kleinen Kind. Wie oft fällt das hin, bis es wirklich laufen kann und steht immer wieder auf. Mhm. Und das ist genau das Prinzip. Und je öfter ich aufstehe, je öfter ich mich trotzdem hier und da überwinde, desto sicherer werde ich halt in dieser neuen Welt.
Also Vermeidung ist sicherlich eine gewisse Zeit in einer gewissen Phase total gut und hilfreich, aber dann irgendwann sich wieder diese kleinen Schritte rauszuwagen. Es war auch, also ich beschäftige mich ja auch irre viel mit dem Gehirn und mit unseren neuronalen Netzwerken und alten Verknüpfungen und neuen Verknüpfungen, weil darum dreht sich ja im Grunde genommen fast unser ganzes, also es dreht sich um viel mehr noch, aber die spielen einfach schon eine riesige Rolle. Und ich habe das dann gemerkt in diesem Fitnessstudio, wie mein Körper reagiert, wie mein Verstand anfängt, mir Geschichten zu erzählen. Und dann habe ich mich ganz bewusst 3 Minuten hingesetzt und habe geatmet und habe mit mir selber gesprochen, habe gesagt, ja klar, hier sind so viel Erinnerungen und so viel kommt hoch. Komm hier erstmal an.
Atme,
du bist im Hier und Jetzt, alles ist safe. Und ich habe mir einfach erlaubt, diese Situation neu zu erleben mit der Berührung zu diesem Schmerz, den das mit sich bringt. Und dann war es okay. Und dann habe ich halt einfach Sport gemacht und es war kein Drama. Und jetzt gehe ich das nächste Mal hin und weiß, ich werde es überleben. Ich gehe ins Fitnessstudio und ich werde das überleben.
Das ist ja der Gedanke. Und ich sage ja nur, du bist da ja schon sehr weit in deiner Reflexion über dich selbst.
Aber ihr Süßen, ich bin auch uralt und es war echt ein langer Weg. Wirklich, das ist jetzt nichts. Und ich habe das gelernt und jeder kann das lernen.
Jeder kann das lernen. Und das sage ich ja auch immer, ne, wenn ich von meinem Weg erzähle. Das sage ich nicht, um das zu verarbeiten, sondern weil ich möchte, damit Menschen Mut machen.
Ja.
Und wenn du in so eine Situation kommst, wie Kathi das beschrieben hat, dann kann ich dir nur empfehlen, atme erstmal, mach gar nicht mehr. Setz dich dorthin in Ruhe und verbinde dich bewusst mit deiner Atmung. Einatmen, ausatmen. Und manchmal brauchst du gar nicht mehr. Und genau das erlauben wir uns ja so häufig nicht. Dann erstmal anzukommen und uns wieder bewusst einfach nur mit der Atmung zu verbinden.
Genau. Und ich erzähle das auch nicht, weil ich so außergewöhnlich bin, sondern ich habe einen irre langen Weg von Traumaheilung hinter mir. Und ich bin einfach heute sehr gut mit mir verbunden. Aber das, was ich gelernt habe, kann jeder Mensch lernen. Das versuche ich ja meinen Leuten, mit denen ich arbeite, auch immer wieder zu vermitteln und ihnen genau wie du Mut zu machen. Weil das, was du überwunden hast und was ich überwunden habe, hat so eine riesige Komplexität im Hintergrund und derer dürfen wir uns einfach bewusst werden, damit wir wissen, mit was wir es zu tun haben auf diesem Weg, der sich Leben nennt und der echt nicht leicht ist, ne?
Absolut. Und der Gedanke, der mir dabei selbst immer hilft, ist einfach, manchmal können wir die Gründe gar nicht ablesen, auch weshalb irgendwas passiert, aber sich bewusst zu machen, dass wir gerade mal einen Wimpernschlag oder noch nicht mal
nicht
Wimpernschlag, ein ganz, ganz, ganz kurzer Augenblick im Angesicht all der Inkarnationen, die wir alle schon durchlebt haben, gerade hier sind. darf auch dazu beitragen, dass wir das vielleicht, was wir gerade in dem Moment erleben, versuchen, nicht ganz so wichtig oder tief zu nehmen. Und damit möchte ich das gar nicht abtun, dass du dem keine Aufmerksamkeit schenkst, sondern einfach nur in den richtigen Kontext zu stellen und sich selbst auch zu erlauben, dass es okay ist, vielleicht auch nicht alles zu verstehen oder hinter jedem Ereignis einen Sinn zu finden. Das können wir nicht. Wir haben aber auch nur einen minimalen Standpunkt hier gerade. Minimal.
Was würdest du zum Schluss der Sandra aus dem November und Dezember 2007 aus deiner heutigen Perspektive, deinem Blick auf das Leben, gerne mitgeben?
Ich würde der Sandra noch einmal sagen, dass sie mehr Kraft in sich trägt, als sie das gerade glaubt und dass sie das alles gut schaffen wird und dass ihr Weg in die Spiritualität ihr einfach Heilung bringt und ganz viel Erkenntnisse über sich selbst und einfach in der Begegnung mit sich selbst, dass sie diese Sicherheit und das Zuhause wiederfinden wird, nach der sie sich gerade so sehnt.
Ja. Zurück ins Leben finden, die Botschaft der Trauer annehmen und wieder Lebensfreude spüren. Sandra Stelzner-Mürköster, es hat mir ganz, ganz viel gegeben, mit dir zu sprechen. Es war wunderschön. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke dir für deine wunderbare Arbeit. Ihr findet alle Links zu Sandra wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir eine friedvolle und schöne Adventszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit.
Dankeschön. Es war wunderschön, hier sein zu dürfen und dass die Worte so geflossen sind und wir in einen so, ja, ergiebigen und auch völlig gefühlten Austausch gegangen sind. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Es war auf jeden Fall ein sehr von Liebe getragener Austausch. Das kann ich sagen.
Fand ich auch. Gib Acht auf dich.
Danke. Tschüss.
Und ich danke natürlich zum Schluss wieder euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Ich hoffe, ihr konntet euch aus dieser Folge wieder die eine oder andere wertvolle Inspiration mitnehmen. Um Trauer zu verarbeiten, braucht es Zeit, es braucht Beharrlichkeit, viel Mitgefühl, auch für die eigene emotionale Lage. Und es braucht natürlich jede Menge Mut. Was für ein großartiges Thema. Darum geht's am nächsten Freitag. Ich treffe die Philosophin und Theologin Melanie Wolfers. Und gemeinsam möchten wir euch in dieser dunklen Jahreszeit jede Menge Mut und Zuversicht geben. Ich freue mich wie immer, wenn ihr dabei seid. Lasst mir gern ein Abo da und schickt diesen Podcast auch weiterhin in die Welt. Bleibt bis nächste Woche bitte wie immer gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.